eine damals junge Frau, die erzählte immer, sie hätte als junges Mädchen Milch holen müssen in Gremberg beim Bauern. Und da hätte sie das eben beobachtet, wie da eine Baracke angezündet worden sei. Und damals war das irgendwie noch so, dass es kein Mensch wissen wollte. Also irgendwo wurde das sogar behauptet, dass das gar nicht stimmt.
Wenn ermittelt worden wäre und wenn es zu einer Anklage oder einem Urteil gekommen wäre, dann müsste es eigentlich irgendwo etwas dazu geben.
Dann haben wir eben festgestellt, dass in diesem Gremberger Wäldchen auch schon ein Gedenkstein stand.
Der größte Hinweis ist natürlich die Sprache. Das ist komisch, dass, ein Gedenkstein mit einer russischen Inschrift, die wir hier sehen, in Köln steht.
Duisburg, am Innenhafen. Ein Ziegelturm ragt aus einem alten Getreidespeicher. Heute lagert hier Archivgut, kein Korn mehr. Die Zweigstelle des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen. Ich bin hergekommen, um herauszufinden, was mit der Untersuchung der Briten zum Massaker im Gremberger Wäldchen passierte. Das Todesurteil der Briten, von dem wir aus der Kölnischen Rundschau erfahren haben, das wurde ja nie vollstreckt. Wie wurde in der Bundesrepublik mit den Kenntnissen zum Massaker umgegangen? Im Landesarchiv liegen Akten der Kölner Staatsanwaltschaft. Wenn es also einen Prozess gegeben hat, müsste ich ihn hier finden. Im Lesesaal des Archivs gebe ich Namen der Täter in die Suchmaschine ein. Hans Moorherr, Christian Müller. Kein Treffer. Ich weiß aber, dass hier ein anderer Prozess archiviert ist, in den Hans Moorherr auch involviert war.
Der Volkssturm aus Köln-Deutz hatte nämlich weitere Verbrechen begangen. Zu dieser Einheit gehörte auch Hans Moorherr. In einigen der Fälle ermitteln ebenfalls die Briten und benutzen für sie den Sammelbegriff Cologne Cases. Die Akten der Staatsanwaltschaft zu Cologne Case 3 liegen in Duisburg. Der Gegenstand: die Ermordung eines holländischen Zwangsarbeiters Ende März 1945.
Nach Gründung der Bundesrepublik erhebt die Kölner Staatsanwaltschaft Anklage in dieser Sache. Und zwar unter anderem gegen Hans Moorherr, der am Massaker im Gremberger Wäldchen beteiligt war. Diese Akten der Staatsanwaltschaft blättere ich durch, auf der Suche nach Hinweisen auf den vierten Kölner Fall, den Cologne Case 4. Ich will wissen, ob die Staatsanwaltschaft Kenntnis von den Verbrechen im Gremberger Wäldchen hatte. Ihr hört?
Das Krankenlager im Wald. Vergessene NS-Verbrechen in Köln. Ein Podcast des Jugendclub Courage.
Folge 4, wo kein Gras drüber wächst. Erzählt von mir, Miriam Baumert.
Ah, hier, an den, war das das?
Ich werde fündig,
ja.
Da steht
ja,
es. Gremberger Wäldchen, Gremberger Woods. Cologne Case 4.
Ah ja, das ist das Ding, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
Ich frage die Archivarin Sabine Eibel, ob sie sich das mit mir mal anschaut. Sie ist im Landesarchiv für die Akten der Gerichte und Staatsanwaltschaften zuständig.
Und dann geht's hier genau, Crimes Against Humanity, Cologne Case Number 4, Hans Moorherr und Christian Müller. Mhm.
Ah ja, und der Moorherr ist auch in dem dritten noch mit beschuldigt, wenn ich das sehe.
Ja.
Richtig sehe.
Particulars in that you at the Gremberger Woods.
Woods towards the end of March 1955 did murder by shooting members of the civilian population. Okay.
Zwischen den britischen Ermittlungsakten zum dritten Fall, dem Cologne Case Number 3, der an die Staatsanwaltschaft übersandt wurde, gibt es einen Hinweis. Die Beschuldigten des Mordes an dem Holländer werden auch wegen der Verbrechen im Gremberger Wäldchen angeklagt. Beigefügt ist der Entwurf für eine Anklage der Briten. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dieser Anklageentwurf ist wahrscheinlich die Grundlage für das britische Verfahren am Gericht der Kontrollkommission. Und dann geht es weiter. Ein Schreiben direkt adressiert an die Oberstaatsanwaltschaft im Sommer 1949.
Attached here are files in respect of alleged crimes against humanity.
Anbei finden Sie Unterlagen zu mutmaßlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von den oben genannten Personen begangen worden sein sollen und offenbar noch nicht von Ihnen untersucht wurden. Es scheint sicher, dass letztendlich die deutschen Gerichte mit diesen Fällen befasst werden, weshalb sie Ihnen zur notwendigen Vorbereitung übergeben werden.
and they are therefore handed to you for necessary preparation.
Und da wäre jetzt so ein bisschen die Frage, ob man von diesem Schreiben ableiten kann, dass der Fall Nummer 4 auch an die Oberstaatsanwaltschaft gegangen ist.
Das kann ich sogar mit Bestimmtheit sagen. Denn wir sehen hier einen Stempel der Oberstaatsanwaltschaft Köln. Und der wird nur dann vergeben, wenn das wirklich vor Ort in der Poststelle oder wo auch immer angenommen wurde. Also da können wir rein durch die Aktenkunde und auch hier durch diese verschiedenen Unterschriften, die stehen meistens dann für irgendeine Person in der Behörde, die sagt, zur Kenntnis genommen, könnte ich mir vorstellen, heißt das hier. Aber ganz wichtig für uns ist dieser Stempel, der sagt, das ging auf jeden Fall ein.
Die Akte ist also durch mehrere Hände gegangen. Daran besteht kein Zweifel. All diese Menschen haben vom Verbrechen im Gremberger Wäldchen gewusst. Aber wieso wurde keine eigene Akte angelegt für den Cologne Case 4? Ist überhaupt weiter ermittelt worden? Das bleibt alles spekulativ. Entweder wurde kein Aktenzeichen vergeben oder die Unterlagen sind nicht archiviert. Mit großer Sicherheit können wir aber sagen, Anklage wurde nicht erhoben.
Wenn es wirklich verhandelt wurde, wenn es wirklich eine Anklageschrift und ein Urteil, sage ich mal so, gäbe, dann gibt es ja bestimmte auch Karteien. Zentralkartei Ludwigsburg hat ja auch eine Kartei von allen möglichen Prozessen, die angestrebt wurden. Und die haben auch berichtet. Die Staatsanwaltschaften haben ja dem Justizministerium berichtet. Die haben eben zu diesen Zentralstellen berichtet. Das heißt, dann müsste eigentlich, also wenn ermittelt worden wäre und wenn es zu einer Anklage oder einem Urteil gekommen wäre, dann müsste es eigentlich irgendwo etwas dazu geben.
In Ludwigsburg ist die zentrale Außenstelle des Bundesarchivs zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. Unter dem Stichwort Gremberger Wäldchen findet sich dort kein Verfahren. Auch Gebhard Aders, der Archivar aus Porz, fand keine weitere Spur von Ermittlungen deutscher Behörden.
Haben Sie irgendeine Hypothese, warum diese Fälle nicht...
Ist mir völlig schleierhaft. Die Fälle sind von Engländern in deutschen Stellen übergeben worden. Warum dieser Fall Gremberger Wäldchen nicht verhandelt worden ist, weiß nicht. Bin ich fassungslos. Ist für mich ein ungesühntes Verbrechen.
Es ist kein Geheimnis. Viele Richter und Staatsanwälte der NS-Zeit sind mit Gründung der Bundesrepublik wieder im Amt. Relativ unbekümmert können sie ihre Nachkriegskarrieren verfolgen. Einige, die von den Alliierten sanktioniert wurden, profitieren von einer Teilamnestie unter dem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer. Auch der Verlauf der Cologne-Cases, die zur Anklage gebracht wurden, spricht für sich. Fast alles Freisprüche. Mit wenigen Ausnahmen fehlte es in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit am Willen zur Aufarbeitung.
Und auch in den Entnazifizierungsakten findet sich nirgendwo ein Hinweis auf das Massaker im Gremberger Wäldchen. In den Akten werden der Lagerarzt, die Wachleute und die Volkssturmangehörigen lediglich als Mitläufer oder gar entlastet eingestuft.
In der Nachkriegszeit müssen sich ehemalige Mitglieder von NS-Organisationen und der NSDAP Entnazifizierungsverfahren stellen. Sogenannte Spruchkammern teilen sie in 5 Kategorien ein: Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete. Nur gut 1% der Angeklagten gelten als Hauptschuldige oder Belastete. Der Großteil der Deutschen dagegen als Mitläufer oder Entlastete. Viele traten als ahnungslose Opfer auf. Außerdem stellten vermeintliche ZeugInnen den Beschuldigten sogenannte Persilscheine aus. Das waren Entlastungszeugnisse, die das nähere soziale Umfeld aus Gefälligkeit abgab.
Die Geschichte des Massakers taucht also in der Nachkriegszeit nirgendwo auf. Sie wird bewusst beschwiegen, könnte man sagen. Obwohl es sich um eines der schrecklichsten Verbrechen in den letzten Kriegstagen in Köln handelt. Und die, die davon wissen, die Täter, haben kein Interesse zu sprechen. Das passt sich ein in eine allgemeine Stunde-Null-Mentalität, die einen Mantel des Schweigens über alles Vergangene wirft. Doch ganz auslöschen lässt sich die Erinnerung nicht.
Einer, der davon erzählt, ist Sergei Stepanow. Er hat den Amerikanern bei ihrer Ankunft von dem Massaker berichtet. Wir können also davon ausgehen, dass besonders in Kreisen polnischer und sowjetischer ZwangsarbeiterInnen, aber auch unter AntifaschistInnen, die grausame Tat bekannt war.
Und einige wollen an die Opfer erinnern, mit einem deutlichen Zeichen, das niemand einfach so abräumen oder umstoßen kann. Der Stein mit der kyrillischen Inschrift.
Здесь похоронено 74 советских граждан, погибших в фашистской неволе в 1941 по 1945 году.
Hier sind 74 sowjetische Bürger begraben, die in der faschistischen Gewaltherrschaft zwischen 1941 und 1945 ermordet wurden.
Der Stein, der auch der Ausgangspunkt für unseren Podcast ist, der alles ins Rollen gebracht hat. Ziemlich offensichtlich, die Inschrift ist in russischer Sprache und erinnert an 74 Menschen. Ob sie hier auch beerdigt sind, ist nicht bekannt. Es gibt Vermutungen, dass unter ihnen sowohl Opfer des Massakers sind, als auch Menschen, die kurz davor gestorben sind. Fest steht aber, dass der Stein nur sowjetische Opfer gedenkt, obwohl auch polnische ZwangsarbeiterInnen im Gremberger Wäldchen verstorben sind.
Ich habe nicht rauskriegen können, wer den Stein da gestiftet hat. Das Grünflächenamt der Stadt Köln, das kennen wir nicht. Die auch die sowjetische Botschaft sagte, nein, haben wir auch nicht. Keine Ahnung. Wisst ihr was Näheres inzwischen?
Und wir haben dann erfahren, wenn ich mich da recht erinnere, dass das ein Gedenkstein ist von der orthodoxen Kirche, von der russischen orthodoxen Kirche. Also nichts Politisches, ja.
Daher würde ich definitiv sagen, ist der wahrscheinlich von Menschen, die im Krankensammellager überlebt haben und zurückkamen, um ihre Familienangehörige oder Freunde so zu ehren.
Um den Stein ranken sich unterschiedliche Mythen. Findling heißt er oft in Texten, als wäre er ein Überbleibsel eines Gletschers, also etwas sehr Entferntes, fast Urzeitliches.
Philipp und ich suchen nach Hinweisen, woher der Stein stammen könnte. Und stoßen dabei auf weitere Grabsteine, die an sowjetische Bürger erinnern. Es gibt Ähnlichkeiten. In Friedhofsunterlagen von Ende der 1940er Jahre zu diesen Steinen finden wir Hinweise auf die sowjetische Militärmission. Dem will ich nachgehen. Dafür rufe ich im Museum Berlin-Karlshorst an. Zum Ende des Krieges unterzeichnete hier die Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation. Heute befindet sich in dem historischen Gebäude ein Museum, das unterschiedliche Perspektiven auf die deutsch-sowjetischen Beziehungen zeigt.
AKD Müller-Museum Berlin-Karlshorst, hallo.
Hallo, guten Tag, hier ist Miriam Baumart.
Ich habe AKD Müller am Apparat. Er leitet die Bildungs- und Vermittlungsabteilung im Museum Berlin-Karlshorst und ist Osteuropa-Historiker mit Schwerpunkt Geschichte des Zweiten Weltkriegs.
Da wollte ich Sie fragen, ob Sie sich vorstellen könnten, mal da gemeinsam mit mir drauf zu schauen.
Ja, sehr gerne. Bei dem, was ich hier sehe, habe ich grundsätzlich zwei Vermutungen. Der größte Hinweis ist natürlich die Sprache. Das ist komisch, dass ein Gedenkstein mit einer russischen Inschrift, die wir hier sehen, in Köln steht. Um es kurz zu machen, die erste Vermutung, es könnte sein, dass das befreite sowjetische Bürger für ihre gefallenen Landsleute selbst aufgestellt haben. Oder die zweite Vermutung, und da würde ich eher hin tendieren, ehrlich gesagt, das ist auf Betreiben der sowjetischen Militärmission aufgestellt wurde, und diese Militärmission hat etliche Grabstätten von sowjetischen Bürgern in Deutschland kenntlich gemacht und markiert und unter anderem diese, die wir auf dem Foto hier sehen.
Die sowjetische Militärmission war die Verbindungs- und Kommunikationsstelle zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion in den westlichen Besatzungsgebieten. Als Pendant hatten die Westalliierten jeweils eine Verbindungsstelle in der sowjetischen Besatzungszone.
Die hatten etliche unterschiedliche Aufgaben. Zum Beispiel suchten sie auch nach Vermissten oder auch nach Kriegsgefangenen, und aber auch nach Deserteuren und Kriegsverbrechern. Sie fungierten aber auch zum Teil auch als Repräsentanten für die Staatsbürger innerhalb der jeweiligen Besatzungszone und genossen so eine Art diplomatischen Status. Das, was am besten erforscht ist für diese sowjetische Militärmission, ist ihre Funktion als
naja, Spionageeinrichtung letztendlich.
Und Ende der 1940er Jahre kümmerten sie sich um Kriegsgräber und ihre Markierung.
Was für Hinweise gibt es, dass es die sowjetische Militärmission war?
Vor allem die Formulierung. Ja, also diese Formulierung hier sind, und dann wird eine Zahl genannt, sowjetische Bürger begraben, die in faschistischer Gefangenschaft in diesen Jahren gestorben sind. Das ist eine standardmäßige Formulierung, die auch von der sowjetischen Militärmission so an die britischen Besatzungsbehörden gegeben wurde. Und diese britischen Besatzungsbehörden haben es wiederum an die deutschen Behörden weitergeleitet, die letztendlich mit dem Aufstellen der Gedenksteine, Obelisken und Grabsteine betraut waren.
Das heißt, möglicherweise wurden Deutsche beauftragt, den Stein zu behauen, die Schrift hineinzumeißeln und ihn aufzustellen.
Ja, ja. Okay, danke schön, Tagner. Ja. Tschüss.
Danke, tschüss.
Die entscheidenden Belege fehlen aber noch. Wer weiß, vielleicht liegen sie in dem ein oder anderen Archiv. Aber Indizien, dass die sowjetische Militärmission beteiligt war, davon gibt es einige. Zweifelsohne steht der Obelisk mit russischer Inschrift im Wald.
Und mit dieser Markierung ist etwas in Stein gemeißelt. In einer Zeit, Ende der 1940er Jahre, die ganz im Zeichen des Vergessens und Verdrängens stand.
Eine Gruppe, die bereits in dieser Zeit antifaschistische Geschichtspolitik prägt und Widerspruch gegen die Schlussstrichmentalität einlegt, ist die VVN, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes.
Ja, also ich bin Malle Bentsch-Humbach. Und ich beschäftige mich schon seit den 80er Jahren mit damals noch wenigen Gedenkorten in Köln und überhaupt mit Gedenkarbeit. Und da bin ich natürlich auch auf das Kremberger Wäldchen gestoßen. Also ich selber bin nicht aus Köln, deswegen hatte ich da keine Kontakte dazu und für mich war das neu. Ich war damals VVN-Vorsitzende und da hatten wir eine damals junge Frau, damals war die schon wieder älter, als ich die kennenlernte. Die erzählte immer, sie hätte als junges Mädchen Milch holen müssen in Gremberg beim Bauern. Und da hätte sie das eben beobachtet, wie da eine Baracke angezündet worden sei. Und damals war das irgendwie noch so, dass es kein Mensch wissen wollte. Also irgendwo wurde das sogar behauptet, dass das gar nicht stimmt, dass sie nicht alle gute Erinnerungen hätte, sich da was einbildet und so weiter. Und da haben wir angefangen, das so ein bisschen zu recherchieren und die ganze Sache anzugehen. Und dann haben wir eben festgestellt, dass in diesem Kremberger Wäldchen auch schon ein Gedenkstein stand.
Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes bestand zum großen Teil aus alten WiderstandskämpferInnen. Ursprünglich waren die Gründungsmitglieder KommunistInnen, Sozialdemokratinnen, Christen und Jüdinnen. Doch in Zeiten des Kalten Krieges suchten viele Distanz zu den Kommunisten.
Mein Background ist eigentlich eine klassische Nazi-Familie. Mein Vater war in der SA und bei der Wehrmacht natürlich und so und wurde nie drüber gesprochen. Aber ich bin halt eine 68er. Na, ich bin 45 geboren und war natürlich in der 68er-Bewegung an der Uni und bin dann da richtig konfrontiert worden und habe meine Eltern konfrontiert, wie das dann halt so war. Also das war schon erstmal während des Studiums und dann war ich Sozialdemokratin. Da habe ich eigentlich mit der VVN noch nichts zu tun gehabt. Aber ich habe dann ja einen alten Kommunisten geheiratet.
Ihre erste Aktion für die VVN ist der Liszka-Prozess. 1979 steht der Gestapo-Chef Kurt Liszka in Köln vor Gericht. In Frankreich war er für die Verfolgung der Juden verantwortlich. Der Prozess war ein entscheidender Wendepunkt in der lokalen Erinnerungskultur. Viele KölnerInnen, wie auch Malle Bentsch-Humbach, machen vor dem Gerichtsgebäude auf die Verbrechen aufmerksam.
Neben der Begleitung von Prozessen organisierte die VVN auch Gedenkveranstaltungen. Unter anderem im Gremberger Wäldchen.
Und dann haben wir im VVN-Vorstand gesagt, eigentlich weiß doch kein Mensch, was da ist. Der Spaziergänger, der da vorbeikommt, der sieht da einen russischen Stein, kann kein Russisch, weiß gar nicht warum, wieso. Ne? Also da muss irgendwas hin, was darauf hinweist, was los war.
Zunächst legte die VVN eine Steinplatte nieder. Darauf die Übersetzung der Inschrift des Obelisk. Bei einer Gedenkfeier kamen sie dann mit einem Künstler in Kontakt.
Klaus Balke. Der Bildhauer und Maler ist in der Kölner Friedensbewegung aktiv. Eigentlich gehören zu seinem Repertoire Kreuzwegstationen, Tabernakel und Altartische. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes hat etwas anderes im Sinn.
Das ist ein relativ großer Bildband, wo der dann auch Gedicht dabei hat, ne? Wo habe ich denn? Das muss ein ziemlich großes Teil sein. Finde ich jetzt, glaube ich, nicht auf Anhieb. Mhm. Wo ist denn? Hier ist doch der Brechtfiebel. Kriegsfiebel. Das ist doch.
Die Kriegsfiebel von Bertolt Brecht. Malle zeigt mir ein Foto darin. Die Vorlage für die Skulptur im Gremberger Wäldchen.
Und das hat er sehr gut hingekriegt. Das war richtig, also es war eigentlich nur ein Foto. Ne?
Die Fotografie eines Paares. Eine Frau fällt ihrem Mann beim Anblick eines Leichenberges in die Arme. Ein Bild aus Kertsch. Dort hat die Wehrmacht ein Massaker an der Zivilbevölkerung verübt. Aufgenommen ist das Bild am Schwarzen Meer, kurz nach der Befreiung durch die Rote Armee. Dieses Bild hat Klaus Balke in eine Skulptur übersetzt. Darunter das Zitat von Brecht aus der Kriegsfibel.
Und alles Mitleid, Frau, nenn ich gelogen, das sich nicht wandelt in den roten Zorn, der nicht mehr ruht, bis endlich ausgezogen dem Fleisch der Menschheit dieser alte Dorn.
Bertolt Brecht, der hofft, dass sich auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs der Kommunismus errichten lässt, mit der Kraft des roten Zorns. Und nur dieser den alten Dorn ziehen kann, den Dorn des Faschismus.
Ein Jahr nach der Einweihung der neuen Gedenkskulptur gießt Klaus Balke gleich eine zweite. Die nimmt er 1987 mit auf eine Reise in die Sowjetunion. Als Teil einer Delegation mit anderen VVN-Mitgliedern.
Das Ziel unserer Reise ist sicherlich zunächst eine Freundschaftsreise. Unsere kleine Friedensgruppe in Köln-Poll hatte im vergangenen Jahr zum Jahrestag der Befreiung vom Naziregime auf der Grabstelle für 74 ermordete Sowjetbürger ein kleines Denkmal errichtet.
Mhm. Klaus Balke erklärt im Woronjescher Lokalfernsehen den Grund ihrer Reise. Über die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei, besteht ein Kontakt zu einem Betrieb, der landwirtschaftliche Maschinen herstellt. Dort wird das Duplikat der Skulptur aufgestellt.
Die VVN sendet 1987 damit ein Signal an Menschen in der Sowjetunion, dass die Verbrechen nicht vergessen sind und auch im Lokalen erinnert werden. Kontakte zu Überlebenden gab es damals noch nicht. Aber schon zwei Jahre später, im Jahr 1989, lädt die Projektgruppe Messelager die ersten ZeitzeugInnen ein.
Frau Stafitschuk, wann sind Sie geboren?
Fritz Bild spricht mit Tamara Stafitschuk. Ihre Geschichte habt ihr schon in Folge 2 gehört. Die Möglichkeit, nun mit Menschen zu sprechen, die Erinnerungen an das Krankenlager haben oder dort geboren wurden, eröffnet neue Perspektiven. Die Kontakte hatte das NS-Dokumentationszentrum hergestellt. Ich verabrede mich mit Fritz Bild am Gedenkstein, wo er auch manchmal Führungen anbietet. Wir sprechen über das Besuchsprogramm.
Diese Begegnungen waren sehr intensiv. Man war von morgens bis abends mit diesen Menschen zusammen, die natürlich Furchtbares durchgemacht haben. Von keinem habe ich irgendeine böse Stimmung gemerkt. Die waren eher dankbar, dass man ihnen das glaubte, weil gerade bei den sowjetischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern war das Schlimme ja, wie die zurückkamen. Sie wurden als Kollaborateure bezeichnet, kamen oft nochmal ins Lager und waren also auch verfemt innerhalb der Gesellschaft. Manche sind dann weggezogen, haben nie wieder darüber geredet und wir waren oft die Ersten, die sie dann ernst genommen haben mit ihren Erlebnissen.
Einige ZeitzeugInnen fuhren auch ins Gremberger Wäldchen und besuchten das historische Lagergelände. Neben diesen Stationen waren auch touristische Programmpunkte eingeplant.
Donnerstag haben wir mit ihnen dann einen Ausflug gemacht, damit sie also nicht nur an die Gräuel erinnert wurden, einen Schiffsausflug, den sie auch sehr genossen haben. Freitags ging es dann in die Schulen. Und Samstag hatten sie zur freien Verfügung und abends waren die alle privat eingeladen, damit sie auch mal privates Leben in Deutschland kennenlernten. Bei uns habe ich immer dann ein paar von den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, einschließlich den Betreuern und den Übersetzern gab. Das waren immer sehr berührende, bewegende Abende. Dann sangen die, das war also äußerst berührend, da liefen noch manche Tränen. Und am Sonntag wurden sie dann von uns gemeinsam zum Bahnhof gebracht, um dann wieder nach Hause zu fahren.
Fritz Bilz hat die Eindrücke des Besuchsprogramms lebhaft vor Augen. In seine Führung fließen noch Zitate aus Interviews mit Zeitzeuginnen ein.
Ich bin hier schon mal mit einer Schulklasse gewesen. Da ist schon große Betroffenheit, wenn sie dann dies so ein bisschen im Detail schildern. Das spürt man schon bei den jungen Menschen, dass die dann nachdenklich werden.
Für die Erforschung des Krankenlagers war die Begegnung mit Zeitzeuginnen von elementarer Bedeutung. Zum ersten Mal berichteten sie selbst, was sie im Krankenlager erlebt haben.
Nachdem kaum noch ZeitzeugInnen nach Köln reisen konnten, endete das Besuchsprogramm 2014. Doch 10 Jahre später stellt sich die Frage des Gedenkens neu. Die Autobahn GmbH präsentiert ihr Projekt A4+.
Der Ausbau der A4 zwischen den Autobahnkreuzen Köln-Süd und Köln-Gremberg wurde im Bundesverkehrswegeplan 2030 als vordringlicher Bedarf eingestuft. Da erhielt das Land Nordrhein-Westfalen einen Planungsauftrag für den 8-streifigen Ausbau der A4.
Was das mit dem ehemaligen Lagergelände und der Erinnerungskultur im Gremberger Wäldchen zu tun hat, hört ihr in Folge 5.
Das war Folge 4 von Das Krankenlager im Wald. Vergessene NS-Verbrechen in Köln. Ein Podcast vom Jugendclub Courage Köln. Autorin Miriam Baumert, Redaktion und Recherche Philipp Green und Jugendclub Courage Köln. Produktion Pink Ton Studios 2025.